Wir sind dann hingegangen und haben wirklich alles versucht, um über irgendwelche B2B-Kanäle das Ganze auf die Straße zu bekommen. Unser erstes Getränk war noch ein Energy Drink mit einer speziellen Wirkung. Und da haben wir zum Beispiel da schon recht viel Ware abverkauft, 60.000, 70.000 Dosen. Gerade später muss man natürlich schauen, dass man die Kosten auch runterbekommt. Und deswegen haben wir die ersten 14 Monate auch uns gar keine Gehälter gezahlt, um gerade die Kosten sehr niedrig zu halten.
Also eine Sache, das ist für mich eine der relevantesten Dinge, die man als Geschäftsführer von einem Startup machen muss, ist wichtig.
Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Danke fürs Reinhören beim Podcast von fürgründer.de. Es gibt so einige Startups, die erfolgreich den Getränkemarkt erobert haben, weil sie anders waren als das, was im Regal stand. Wie zum Beispiel True Fruits mit ihren Smoothies, Viva Con Aqua mit dem Wasser für den guten Zweck oder Lemonade. Auf einem guten Weg, das Gleiche zu tun, ist mein Gast in dieser Folge. André Volkmann. Sein Getränk ist mit dem Namen More Fizzy im Supermarktregal zu finden. Und für ein schnelleres Wachstum hat André einen besonderen Weg eingeschlagen. Ende 2025 gab es einen Asset-Deal mit The Quality Group, ein Unternehmen mit 100 Millionen Euro Umsatz und zu dem auch die Marke More Nutrition gehört, die von Fitness-Influencer und Unternehmer Christian Wolf gegründet wurde. Und als ob das noch nicht spannend genug ist, war André auch Bodybuilder und hat für Fußballclubs wie Werder Bremen gearbeitet. Deshalb verlieren wir jetzt keine Zeit und sprechen über den Weg zur ersten Gründung von André, die Herausforderung beim Aufbau eines Getränke-Startups, wieso ein Deal so abläuft, was heute anders ist oder auch nicht, welche Rolle Christian Wolf spielt und welche Fitness-Tipps André für uns hat. Bevor wir starten, wenn du regelmäßig unseren Podcast hörst und er dir hilft, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung dalässt. Damit unterstützt du unsere Arbeit. Danke. Nun aber los. Hallo André, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Guten Morgen, René. Ja, ich freue mich sehr.
André, starten wir mit dem Warum. Was ist gerade quasi deine Mission, deine Vision als Unternehmer?
Also übergeordnet bin ich ja Gesundheitswissenschaftler und alles, was ich tue, egal ob jetzt im Getränkebereich oder in anderen Bereichen drumherum, was ich da noch so mache, hat eigentlich irgendwie immer etwas mit diesem Oberthema Gesundheit zu tun. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Warum, weil da haben wir in Deutschland auf jeden Fall noch starke Defizite. Wir haben zwar auch ein sehr gutes Gesundheitssystem, aber in der Prävention ist es halt noch sehr, sehr schwach. Und einer der entscheidendsten Faktoren spielen da natürlich auch Ernährung. Und zur Ernährung spielt natürlich auch das Thema Getränke. Und gerade beim Getränkethema gibt es auch noch massive Defizite, super wenig Mehrwert im Getränkeregal oder insgesamt in den Kühlschränken der Menschen in Deutschland. Und das ist etwas, was mich auf jeden Fall antreibt, da eben für nachhaltige Veränderungen zu sorgen.
Und es ist etwas, was dich, wenn man so auf deinen Lebensweg zurückblickt, und ich habe es ja im Intro schon gesagt, auch ja schon ganz früh so durchschien. Du warst selber sportlich oder bist wahrscheinlich auch immer noch sehr, sehr sportlich aktiv, warst aber auch als Bodybuilder unterwegs, hast für Fußballclubs wie Werder Bremen gearbeitet. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Hintergrund geben. Wie kam es dazu und was ist da genau passiert?
Also ich glaube, man muss sogar vielleicht noch ein bisschen eher anfangen. Und zwar seitdem ich 6 Jahre alt bin, habe ich Typ 1 Diabetes. Das ist jetzt erstmal, es gibt auf jeden Fall Anführungsstrichen schlimmere Erkrankungen. Aber natürlich ist es eine chronische Erkrankung, also es ist eine Autoimmunerkrankung, die natürlich auch einen gewissen Einfluss hat auf den Alltag. Ne? Gerade wenn man jünger ist und da muss man natürlich Insulin spritzen und dann vorher grob wissen, wie viel Kohlenhydrat hat etwas und so weiter. Und da lernt man, glaube ich, relativ schnell oder schneller vielleicht als andere in jüngeren Altern den Stellenwert von Gesundheit kennen und natürlich auch, welchen enormen Einfluss Ernährung und ich sag mal jetzt Anführungsstrichen gute Energie hat auf den Körper und auf die Gesundheit. Und das Ganze hat sich dann eben aber immer so weiterentwickelt, dass ich trotzdem immer daran geglaubt habe, dass dennoch alles möglich ist und dass man auch, ich sag mal, einen normalen sportlichen Weg schaffen kann oder auch andere Dinge schaffen kann. Dann habe ich viel Kampfsport gemacht und später dann eben mit Anfang 20 in Wettkampf-Bodybuilding reingegangen, weil ich einfach Ziele haben wollte. Aber am Anfang ging es gar nicht darum, dass ich jetzt gesagt habe, hey, ich will irgendwelche Preise gewinnen oder irgendwelche Titel gewinnen, sondern es ging eigentlich mehr darum zu testen, okay, wie gut funktioniert das so mit Diabetes? Weil damals, also 2010, 2011, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, war die Datenlage oder was man so an Informationen im Internet gefunden hat zu solchen Themen noch sehr, sehr dünn. Und dann ging es für mich darum, auch ein bisschen das zu zeigen und zu beweisen, hey, auch mit Diabetes kann man eben sowas schaffen im Kontext der Körpertransformation. Und habe dann eben da viel gemacht und später ging es dann eben auch beruflich in verschiedene Bereiche der Sporternährung rein, unter anderem eben Fußball-Bundesliga, Produktentwicklung, Supplements und so weiter.
Wie kommt man aber, du warst ja da auch noch relativ jung, wie kommt man da tatsächlich dann auch quasi in die erste Fußball-Bundesliga zu diesem Thema. Also war das damals auch noch etwas, als die alle dann nur noch quasi nach dem Training Pasta gegessen haben? Und also wie war quasi da dein Entree? Wie hat das geklappt?
Pasta ist bis heute noch ein sehr beliebtes Essen in der Bundesliga, aber es ist auch bei weitem nicht schlimm. Es ist eine sehr gute Kohlenhydratquelle, wenn man die fein richtig zubereitet, dann hat die auch einen gewissen Mehrwert. Aber das war damals eigentlich alles zu der gleichen Zeit. Also 2015 fing das Ganze eben an. Als ich dann eben auch, ich sag mal, im Bodybuilding ein bisschen erfolgreicher war, in dem Jahr bin ich zumindest im Amateurbereich Deutscher Meister, Vize-Weltmeister geworden. War auch noch bei einer Supplement-Firma eben verantwortlich für die Produktentwicklung und für ganz, ganz viele andere Dinge. Und über damalige Kontakte haben wir eben erfahren, hey, dass zum Beispiel hier in Bremen der Verein damals die Geschäftsführung eben auch im Ernährungsbereich deutlich mehr machen will. Das muss man wirklich sagen, 2015 haben das echt noch nicht so viele Vereine wirklich sehr ernst genommen, das Thema. Und Werder Bremen hat damals eben gesagt, hey, wir wollen auf jeden Fall was verändern, das kann so nicht weitergehen. Und dann haben sich da, glaube ich, verschiedene Parteien und Coaches damals vorgestellt. Einer von denen war eben ich. Und dieses gesamte Surrounding, auch damals mit Diabetes, mit dem, wie ich Ernährung gedacht habe und was auch immer noch so mein Grundtenor ist, dass Sachen schmecken müssen, aber einen gewissen Mehrwert bringen müssen. Dann haben wir eben ein Gesamtpaket gepitcht, beziehungsweise ich. Und das führte dann eben dazu, dass damals eben der Zuschlag dafür kam, eben die Profis zu betreuen. Und das war so ein bisschen der Start eben von der Fußballgeschichte. Also dann war Werder Bremen auf Vereinsebene der Start. Es kamen aber dann eben auch viele andere Spieler dazu, auch von anderen Vereinen im Laufe der Zeit oder auch andere Vereine, wie zum Beispiel VfL Osnabrück, kam dann auch relativ schnell dazu. Damals in der dritten Bundesliga, sind ja zwischenzeitlich in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und eben auch national super viele andere Fußballspielerinnen und Spieler, also sowohl Männer als auch Frauen, die ich dann eben betreuen durfte. Mhm.
Letzte Frage dazu. Was waren denn so die größten, in Anführungsstrichen, Hacks, die du dann ernährungsmäßig dort mitgegeben hast? Also was kann man sich da gerade in so einem, wo man ja denkt, du hast zwar selber gesagt, Mensch, da war selbst in dem Profi-Alltag noch gar nicht so viel der Fokus drauf, aber was waren dann so vielleicht die größten Umstellungen?
Ich glaube, das Entscheidendste ist wirklich das, was ich gerade schon mal kurz angerissen habe, ist, dass man gar nicht jetzt alles umstellt, sondern einfach guckt, wie kann man in die bestehenden Routinen einen Mehrwert reinbringen. Das ist eigentlich immer das Entscheidendste, das, was nachhaltig am ehesten funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, als Beispiel, wenn Spieler gerne Pasta essen, zum Beispiel auch vor einem Spiel, dann sollte man da jetzt nicht hingehen und dann sagen, okay, wir streichen die Pasta raus, weil Lebensmittel oder Mahlzeit XY so viel besser wäre. Sondern eher zu gucken, hey, wie kann man die bestehenden Dinge optimieren, aufwerten, was kann man noch drumherum machen, damit man auch das Vertrauen der Spielerinnen und Spieler gewinnt und dann so Step by Step eben alles umstellen und nicht alles auf einmal. Also so ähnlich wie das man bei Nicht-Bundesliga-Profis auch machen würde. Das heißt, auch die guten Vorsätze kennt ja auch jeder im Januar und dann versuchen Menschen alles auf einmal umzustellen und scheitern dann eben. Das funktioniert eben auf Dauer nicht so sehr. Das heißt, man geht dann wirklich hin und stellt so Step by Step ein paar Sachen um, macht natürlich auch zum Beispiel Blutanalysen, wo man dann verschiedene Sachen anguckt. Als Beispiel das berühmteste, bekannteste, ganz normal so Basic-Sachen wie Vitamin D-Status festzustellen, Vitamin D-Status zu optimieren, aber auch insgesamt in die Ernährung die richtigen Kohlenhydrate reinzubringen, die richtigen nährstoffreichen Mahlzeiten einzubringen, Ballaststoffe reinzubringen und die Kombination von allen, aber eben immer so, dass es schmeckt und immer Step by Step, weil man muss auch dazu sagen, im Fußball gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Parameter, die am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden. Also man sollte auch nicht nur sagen, okay, da ist Ernährung schon das Wichtigste. Aber Ernährung ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Baustein von vielen. Und dafür eben Step-by-Step Sensibilität schaffen, das war erstmal das Wichtigste.
Mhm. Bevor du mit dem Startup Bettergy dann losgelegt hast, kam noch eine andere Gründung. Und zwar ein Fitnessstudio. Wie kam es dann dazu?
Ja, ein Fitnessstudio ist ja erstmal keine klassische Gründung, also kein Startup, aber das war damals, war ich ja Mitte 20 und war da auch noch bei Werder Bremen, habe dann auch, wie gesagt, diese Supplement-Brand gemacht und so weiter. Aber vieles habe ich eben auch aus dem Angestelltenverhältnis rausgemacht, aber mein Ziel war eigentlich schon damals, abseits des Masterstudiums, was ich noch nebenher beendet habe, eigentlich schon immer die Selbstständigkeit. Und dann hat sich damals eben ergeben, die Gelegenheit in der Fitnessstudio-Kette, also einer Franchise-Kette, für die ich damals auch gearbeitet habe, ein Fitnessstudio rauszukaufen. Also ein Bestandsfitnessstudio, was halt ein bisschen leichter war auch in der Unternehmensgründung, das ist vielleicht hier für den Podcast interessanter, gegenüber den Banken und Co. das Darlehen zu bekommen, weil man hat ja Bestandsumsätze, die man kauft und dann hat man gerade auch mit den Connections von der Franchise-Kette deutlich leichter das Darlehen bekommen, was man nun mal brauchte, um ein Fitnessstudio zu öffnen oder zu kaufen. Und ich war auch im Fitnessbereich schon sehr, sehr erfahren, habe aber auch in den ganzen Jahren noch immer im Fitnessbereich gearbeitet, habe Fitnessstudios geleitet, habe die mit eröffnet und so. Und das war eigentlich auch so neben diesem Ernährungsthema so mein zweites damaliges Schwerpunktthema im Leben und auch totales Leidenschaftsthema. Es war eigentlich immer so ein Traum von mir, einmal ein eigenes Fitnessstudio zu haben und habe dann eben ein Fitnessstudio erwerben können. Das hatte, als ich es gekauft habe, ungefähr so 1500, 1600 Mitglieder und habe das dann über mehrere Jahre eben zusammen mit einem echt tollen Team aufbauen dürfen und habe es dann eben nach einigen Jahren dann eben mit deutlich mehr Kunden, deutlich mehr Umsätzen auch in höheren Unternehmenswert verkauft, weil es dann noch jemand zu viel wurde. Aber in dieser Zeit war es auf jeden Fall richtig, richtig toll und war eben so mein erster Schritt in die Selbstständigkeit und war da auch dann die Basis dafür, dass ich überhaupt neue Sachen in mir machen konnte, weil dann habe ich richtig angefangen, Unternehmensberatung zu machen, Gesundheitsberatung, Unternehmen, Gesundheitsmanagement und da war das Fitnessstudio oder die Gesellschaft des Fitnessstudios eben so die Ausgangsbasis und dann eben auch mehr Freiheit im Leben zu haben und quasi mehr Sachen umsetzen zu können. Das war dann später oder führte sogar indirekt später auch zum Getränke-Startup. Das ist natürlich immer so Step by Step, spielt ja alles zusammen.
Ja, bevor wir auf den Schritt kommen, du hast, glaube ich, im Nebensatz gesagt, du wolltest schon immer selbstständig sein und was machen. Warum? Also was hast du damals damit verbunden? War es der Porsche, den man fahren möchte oder waren es finanzielle Dinge? Was hat dich so zu diesem ich möchte das unbedingt machen geführt?
Ich glaube, das war auf jeden Fall oder ist bis heute multifaktoriell. Natürlich auch finanzielle Aspekte spielten dann sicherlich auch mit rein, denn in der Fitnessbranche und Ernährungsbranche, wo ich vorher tätig war, da war es zumindest damals noch so, mittlerweile hat sich das teilweise ein bisschen verbessert, aber auch nicht genug in meinen Augen, war es so, dass die Löhne wirklich recht schlecht waren. Also ich war auch schon recht jung, zum Beispiel Fitnessstudioleiter und was ich damals verdient habe, das ich glaube, wenn ich das hier sagen würde, das würde man mir gar nicht glauben. Ich hatte Verantwortung für ein Fitnessstudio mit irgendwie 4.000 Kunden und ich weiß gar nicht, was ich damals verdient habe, aber ich glaube irgendwie um die 2.000 brutto. Mhm. Natürlich, wenn man Anfang 20 ist und nebenher auch noch studiert und so, dann ist das alles vollkommen okay. Aber irgendwie war ja auch immer mein Ziel, okay, ich will schon aus mir was machen im Leben oder will es missprobieren und irgendwie auch da flexibel sein. Und da ist natürlich die Selbstständigkeit in der Branche, die einem aber irgendwie gefällt, denn ich wollte immer was mit Gesundheit und Menschen machen. Dann war für mich irgendwie klar, okay, ich muss irgendwie selbstständig werden. Das eine war ja natürlich finanzielle Aspekte. Aber das zweite, was mindestens genauso wichtig war, wenn nicht sogar wichtiger, war halt die freie Umsetzung der eigenen Ideen. Und vorher in meinem Angestelltenverhältnis, also ich bin meinen damaligen gesamten Vorgesetzten auch immer dankbar, es haben sich da tolle Dinge rausentwickelt und tolle Gelegenheiten. Aber ich war schon, glaube ich, immer ein bisschen kreativer, hatte immer tolle Ideen und natürlich, wenn man immer noch jemanden über sich hat, dann kann man die ja nicht so frei umsetzen. Und ich dachte mir manchmal schon so, boah, ich glaube, ich hätte da Ideen, wie man es besser machen könnte. Mhm. Aber dann muss man es ja auch selber angehen und dann eben auch so mutig sein und nicht nur besserwisserisch sein, sondern dann eben auch so mutig sein, den Schritt machen und dann auch wirklich gucken, ob man es besser kann. Und dann kann man es testen in der Praxis.
Wie hat sich dann, du hast gesagt, Mensch, kreative Ideen, wie kam es dann zu Better G?
Also auch der Weg dahin führte über mehrere Wege, aber also einer der Basisthemen war auf jeden Fall, dass ich ja super viele Ernährungsvorträge gehalten habe in Unternehmen und bei jedem Unternehmen kann ich immer die Frage, was soll ich eigentlich trinken, was ist gesünder in Anführungsstrichen, ne? Cola oder zuckerfreie Cola oder wie ist es mit anderen Getränken? Und schon damals ist mir jetzt ein bisschen aufgefallen, hey, dieser Riesenmarkt der Getränke hat eigentlich kein Getränk, wo man wirklich sagen kann, boah, das gibt deiner Gesundheit irgendwie ein Upgrade oder so. Mhm. Das war das Erste. Die erste Säule, die dazu beigetragen hat. Und dann die zweite Säule war sicherlich, dass ich ja für die Fußballvereine oder für Fußballspieler teilweise auch so Sachen zusammengemixt habe, auch teilweise vor Ort. Da hatte ich auch teilweise den Spitznamen Miraculix, weil ich dann irgendwie in der Kabine stand oder im Fußballverein stand und dann irgendwelche Sachen zusammengemixt habe. Und gerade das Thema Getränke Getränke ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, weil man bei einem Fußballspiel direkt vorher oder in der Halbzeitpause nicht mehr so viel über Nahrung machen kann. Also niemand setzt sich ja in der Halbzeitpause hin und snackt dann irgendwie ein komplettes Menü weg, weil das natürlich super anstrengend für die Verdauung ist, Verdauungsenergie klaut und dann kann man auch keinen Fußball mehr spielen, sondern macht halt viel mehr über Flüssigkeiten. Und da habe ich schon damals angefangen, ich kam ja eher ein bisschen aus der Produktentwicklung und Produktkonzeption im Bereich Supplements, so ein bisschen Getränke anzumischen. Und das beides zusammen führte mich eigentlich zu dieser Grundidee, zu sagen, hey, man muss irgendwie Getränke neu denken. Und dann ist daraus damals ganz am Anfang ein Energy Drink entstanden mit einer ganz anderen Energiebereitstellung, mit einer anderen Art von einer Koffeinwirkung und so weiter. Und deswegen hieß Betterg am Anfang ja auch Betterg, weil wir zunächst uns auf Energy Drink spezialisiert hatten. Und aus dieser Energy Drink Spezialisierung ist dann relativ schnell noch ein bisschen kleiner Umswitch bekommen, weil die Produktentwicklung dafür länger gedauert hat, später auf das Thema Ballaststoffe. Aber deswegen führten da so mehrere Kanäle zu, aber immer so mit dem Ziel, hey, wir müssen irgendwie den Getränkemarkt mal so ein bisschen umkrempeln und erneuern.
Jetzt kann ich mir vorstellen, in der Kabine, wenn du die Sachen zusammenmischt, ist was anderes, als wenn du ein Getränk in den Markt, ins Regal, zu Konsumenten bringst. Bestimmt auch ganz viele Vorschriften damit verbunden. Was sind aus deiner Sicht jetzt auch rückblickend so die typischen Herausforderungen beim Aufbau eines Getränkestartups?
Ich glaube, bei uns war es natürlich noch sehr speziell, das betrifft aber auch viele andere, dass also die größte Herausforderung ist auf jeden Fall, gerade wenn man Dosen machen will, Dosen ist natürlich bei einer gewissen Zielgruppe oder bei einer gewissen Getränkeklassifizierung, wie zum Beispiel bei uns Energy Drinks, war eigentlich immer klar, ey, wir wollen das in der Dose machen. Und dass man extrem hohe Mindestabnahmemengen hat. Also wenn man da irgendwie einen passenden Abfüller hat oder vielleicht passenden Partner, redet man da so von 50.000 oder vielleicht auch 40.000, 30.000, wenn man Glück hat. Da hat man aber sehr hohe Kosten und wie richtig anfangen, Spaß zu machen, fängt das Ganze so ab 75, 100.000, 150.000 Mindestproduktionsmenge pro Geschmacksrichtung. Und das ist natürlich für einen Startup schon mal extrem große Hürden. Also dann braucht man ein sehr großes Lager. Dann sind Getränke super unpraktisch, weil sie einfach super viel wiegen. Also der Versand ist sehr schwer. Also D2C-Business, was ja super viele Startups am Anfang machen, ist ein bisschen herausfordernder. Gerade in Deutschland, wo die Menschen dann sagen, hey, ich will nicht direkt 12 Dosen auf einmal kaufen, sondern ich will eine Dose kaufen und probieren. Und das dann anzubieten im D2C, also im Online-Handel, ist deutlich herausfordernder, als wenn man jetzt irgendwie anderen Sachen verkauft. Und das heißt, diese gesamten Dinge, die einfach mit dem Getränkesektor per se verbunden sind, die muss man natürlich anders denken als viele andere Startups, die dann versuchen, okay, wir gehen auf D2C und wir machen da mal so testweise Verkäufe und skalieren so langsam hoch, sondern wir mussten halt relativ schnell oder wollten relativ schnell eben dann so ein bisschen auch Geld sammeln, relativ große Produktion machen, in den Einzelhandel rein und so weiter. Das heißt, man muss relativ schnell viele Probleme lösen. Müssen alle Startups, das ist klar. Aber gerade im Getränkesektor sind die dann direkt schon, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd im Vergleich zu zum Beispiel klassischen anderen Lebensmitteln oder vielleicht auch Bekleidung oder diversen anderen Dingen, die man so online verkaufen kann.
Lass uns da vielleicht nochmal dann gleich Schritt für Schritt durchgehen. Vielleicht aber nochmal dann zum Start, bevor man im Prinzip auch in diese Großproduktion kommt. Also Rezeptur, Testing, schmeckt das nicht? Wie seid ihr denn da vorgegangen? Oder wie viele Leute habt ihr im Zweifel auch testen lassen, bis ihr dann gesagt habt, okay, das ist jetzt unsere Rezeptur, das ist jetzt unser Getränk?
Ja, also da waren natürlich auch verschiedene Ebenen zwischen, auch verschiedene Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Aber ganz am Anfang, das hat sich teilweise bis heute auch nicht geändert. Jetzt bei Monotrition natürlich schon ein bisschen, weil wir ganz andere Möglichkeiten haben. Aber eigentlich auch zumindest bis Ende der Betterg-Zeit, dass erstmal ich versucht habe, relativ viel selber auszumischen. Das heißt, wir haben damals als Beispiel mit Isomaltulose gearbeitet. Das ist so ein sehr spezielles Kohlenhydrat, was sehr langsam ins Blut reingeht, also niedrigen glykämischen Index hat, dann verschiedene Koffeinwirkungen und so. Da habe ich halt extrem viel Sachen bestellt und dann selber mit einer Feinwaage zu Hause angemischt und dann versucht, mit verschiedenen Aromen zu gucken, okay, schmeckt das nicht, Zitronensäure einzusetzen und so weiter. Also super viel Basic-Arbeit selbst zu machen. Also erstmal so die Basis-Rezeptentwicklung, was die Süßungsmatrix angeht und die, ich sag mal jetzt Anführungsstrichen, Wirkungsmatrix. Da muss man natürlich viel recherchieren, was ist erlaubt, was nicht erlaubt. Als Beispiel, wir hatten damals auch so ein Novel-Food-Thema im Kontext Theanin und dann Theanin über Grüntextrakte und so weiter, also die rechtlichen Basisrecherche, sehr, sehr viel zu tun. Und mittlerweile hilft einem da KI, glaube ich, sehr, sehr viel bei, Das gab es ja damals noch gar nicht, als wir angefangen haben. Aber ich würde mittlerweile jedem empfehlen, diese ganzen typischen Sachen, über die ich gerade gesprochen habe, also Novel-Food-Themen, regulatorische Dinge, einfach echt viel mit KI so grob schon mal abzuchecken. Ich glaube, das kann einem super viel Arbeit abnehmen. Das müsste so erste Guidelines bieten, die wir damals nicht hatten. Und dann haben wir damals mit verschiedenen Partner gesucht, mit denen wir dann eben, sagen wir mal, die finale Entwicklung machen können hin zur Marktreife. Und man muss auch jetzt sagen, also die erste Produktion war damals ja noch kein Ballaststoffgetränk, war noch auch noch ein bisschen kleiner. Also ich glaube, wir haben dann eben es geschafft, ich weiß nicht, 50.000, 60.000 pro Sorte nur zu produzieren, aber dann zu einem recht hohen Preis. Und hatten da eben auch einen Entwicklungspartner für, der dann gleichzeitig auch produziert hat. Das haben wir später dann auch alles relativ schnell umgeswitcht. Aber wir haben uns halt ganz am Anfang erstmal einen Partner gesucht, der eine All-in-One-Lösung bietet, um die Komplexität runterzuhaben, der auch einem so ein bisschen hilft. Und sind dann eben später Step-by-Step dahin gegangen, haben immer mehr Prozesse selber übernommen oder auf verschiedene Partner überteilt, um einfach noch besser zu werden und die Kosten zu drücken.
Wer checkt dann so ein Getränk final? Also, dass du dann wirklich auch verkaufen darfst? Oder gibt es so eine Abnahme?
Ja, also es gibt da schon verschiedene Sachen, die man machen kann. Also man kann eine Verkehrsfähigkeitsprüfung machen. Da gibt es auch verschiedene Anbieter für in Deutschland. Man muss dann gerade auch, wenn man in den Handel rein will, früher oder später so Verkehrsfähigkeitsnachweise liefern. Die prüfen dann zum Beispiel auch die Deklaration, weil gerade Deklaration ist ein Thema, wo super viele Sachen schiefgehen können. Dann passt da irgendwas nicht oder irgendwelche Inhaltsstoffe sind nicht passend oder irgendwas ist auf der Dose falsch platziert oder irgendein Wort fehlt oder irgendwie ein Wort ist zu viel, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Und gerade diese Deklarationsprüfung, die würde ich relativ früh angehen, weil sie auch nicht sehr teuer sind. Also dann liegt man irgendwie im Bereich von irgendwie ein paar hundert Euro. Ich glaube, wenn man Glück hat, kriegt man es auch für unter 200 pro Produkt, dann hat man schon mal so ein erstes Feedback und dann sagen die teilweise auch, ja, okay, mit der Zutat sollte man ein bisschen aufpassen und Co., aber eigentlich prüfen die fast nur die Deklaration. Und dann gibt es aber im ähnlichen Bereich, und das machen teilweise auch ähnliche Anbieter, mit denen man dann eben auch reden kann, hey, ist unsere Rezeptur grundsätzlich marktfähig? Können wir mit diesen Zutaten arbeiten? Wenn man natürlich das Gleiche macht wie alle anderen, das heißt, das Beispiel, man würde so ein Standardgetränk auf den Markt bringen mit irgendwelchen Standardsüßstoffen oder Zucker, mit einer Säure und Aromen, die dann irgendwie einen Partner zusammenmixt, der weiß, was er tut, dann kann man sich darauf schon, glaube ich, recht gut verlassen. Wenn man aber innovative Wege geht und mit neuen Zutaten arbeitet oder vielleicht Zutaten, die nicht so üblich sind, dann muss man da schon ein bisschen mehr Zeit und Aufwand reinstecken, um eben auch wirklich sicher zu sein, hey, ist das Produkt verkehrsfähig? Aber gerade unter diesen Anbietern von Verkehrsfähigkeitsprüfungen kriegt man eigentlich relativ gut Hilfe oder holt sich halt einen passenden Produktionspartner, der das dann auch bescheinigen kann und bescheinigt.
Da hast du einen zweiten wichtigen Punkt von gesagt. Wir wollten relativ schnell in den Einzelhandel. So, das möchten natürlich viele. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dort platziert zu werden und vor allen Dingen auch in dieser Menge platziert zu werden. Also jetzt hattet ihr dann irgendwie 50.000, 60.000 Dosen pro Geschmack, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Wie habt ihr die dann versucht zu veräußern? Vertriebskanäle.
Also auf gut Deutsch, erstmal alles versucht. Also auch bis zuletzt haben wir, also gerade am Ende von der Banner-Zeit haben wir es sogar wieder relativ stark gemacht, haben wir viel online verkauft. Auch in der Anfangszeit haben wir, sag mal, D2C immer gemacht, aber wir hatten auch so ein gewisses Grundrauschen, aber es reichte natürlich bei Weitem nicht, gerade ohne wirkliches Marketingbudget oder irgendwelchen anderen großen Kooperationen, um jetzt irgendwie plötzlich irgendwie 200.000 Dosen oder 150.000 Dosen abzuverkaufen. Das heißt, wir sind dann hingegangen und haben wirklich alles versucht, um über irgendwelche B2B-Kanäle das Ganze auf die Straße zu bekommen. Und hatten eben damals auch ein paar ganz gute Rahmenbedingungen. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, unser erstes Getränk war noch ein Energy Drink mit einer speziellen Wirkung. Dann gab es damals einen ähnlichen Energy Drink von so mehreren TikTok-Influencern, die dann auf den Markt gegangen sind, aber nicht so gut schmeckten. Und wir waren zum Beispiel auch bei Edeka Foodstarter damals gelistet. Und dann haben wir von Anruf zum Beispiel von Edeka Foodstarter bekommen, hey, wir haben hier einen Partner von uns, eine Discounter-Kette, die auch recht bekannt ist in Deutschland. Und die hätte die sucht so ein ähnliches Produkt wie das von diesen TikTokern und mir ist da eures eingefallen und hättet ihr da Interesse, zum Beispiel da abzuverkaufen. Da haben wir zum Beispiel da, ich weiß nicht mehr wie viel, aber irgendwie so auf jeden Fall schon recht viel Ware abverkauft, 60.000, 70.000 Dosen oder so. Dann bei anderen örtlichen Handelsketten da mal 1.000 Dosen losgeworden, dann da mal 5.000. Also wirklich überall, wo wir uns so platzieren konnten, irgendwie platziert, dass uns jeder kennt. Und das führte dann schon ein bisschen dazu, dass wir halt ganz gut Ware abverkaufen konnten. Aber muss schon sagen, das war wirklich ein sehr, sehr starker Kampf, auch um Displayplatzierung. Da hatten wir sehr teure Displays. Dann muss man ja, wenn man Märkte hat, die weiter weg sind, muss die Displays dahin verschicken. Und gerade im Getränkebereich ist es ja super, super aufwendig, gepackte Displays, wenn die dann nur ein Display gekauft haben, auf eine Europalette dahin zu verschicken. Das kostet dann teilweise, der Versand ist dann teurer als die Ware. Da haben wir uns halt keinem Aufwand gescheut und haben halt alles getestet und sind darüber halt immer schlauer geworden. Ich glaube, es war super wichtig, einfach diese ganzen Learnings mitzunehmen. Wie gesagt, sowohl Logistik als auch Vertrieb. Und dann eben auch ein bisschen zu verstehen, wie der Getränkemarkt funktioniert. Denn keiner von uns war LEH-Experte oder Getränkexperte. Wir kamen alle aus unterschiedlichen Branchen im gesamten Gründerteam und haben aber versucht, diesen trotzdem in eine Art von Kompetenzmix aufzustellen und dann Aufgaben zu verteilen und dann eben vor drauf zu gehen und alles mit dem Ziel, egal wo, Hauptsache zu verkaufen und Hauptsache Learnings. Aber es war durchaus schwer.
Und es ist im Endeffekt vermutlich, weil du ja gerade auch diese hohen Stückzahlen, ne? Also ab wann lohnt sich das eigentlich? Wenn man jetzt mal ein bisschen aufs Geschäftsmodell schaut, es ist halt dann, wenn man sagt pro Dose, ist es halt dann eher ein Centgeschäft, um wirklich Gewinn oder Profit dann zu machen.
Definitiv. Also gerade später muss man natürlich schauen, dass man die Kosten auch runterbekommt. Aber gerade am Anfang, wenn man noch bei diesen Anführungsstrichen geringen Produktionsmengen noch etwas in Relation dazu etwas höhere Kosten hat, dann bleibt auch teilweise nicht viel hängen. Und deswegen haben wir zumindest auch die ersten Monate oder das erste Jahr, glaube ich, ja ungefähr, also die ersten 14 Monate, auch uns gar keine Gehälter gezahlt oder haben alle nebenher irgendwie versucht, anders sein Geld zu verdienen, um gerade die Kosten sehr niedrig zu halten. Und dann hatten wir die ersten Umsätze und so die ersten Visionen und die ersten Ideen und hatten dann eben das Glück, dass wir eine stille Beteiligung hier in Bremen erhalten haben, also vom Staathaus Bremen, also BRB Bremen, also ich sage mal Anführungsstrichen Wirtschaftsförderung, und hatten dann das erste Mal die Gelegenheit, uns so Basisgelder zu zahlen und dann eben auch noch mehr Vollzeit mit ein bisschen mehr Fokus drauf zu gehen. Und bis dahin war, oder auch bis zum Schluss, war einer der entscheidendsten Faktoren, immer die Kosten niedrig zu halten, damit man eben mit diesen kleinen Margen leben kann und eben sich darauf fokussieren kann, die Umsätze hochzuziehen.
Mhm. Wir kommen gleich zu dem Switch Richtung Ballaststoff. Aber da du das gerade erwähnt hast, dieses Thema TikTok-Influencer, die eigentlich gar nichts mit Getränken zu tun haben, die auch nicht so einen Hintergrund oft haben, wie es bei dir jetzt war. Wie bewertest du das und glaubst du, das lohnt sich am Ende des Tages? Oder sind das immer nur so Sterne, die quasi wie Sternschnuppen kurz erscheinen und dann auch wieder weggehen?
Also was ich damals, also zu unserer Zeit, als wir gestartet sind, fing das so ein bisschen an. Also damals war Brati recht groß, ein bisschen später kam Shirin David und verschiedene andere Influencer oder Content-Creatoren mit ihren Eigenmarken oder auch diese TikTok-Eigenmarke damals, auch wenn die nur sehr, sehr kurz am Markt war. Ich glaube, bei Aldi haben die primär verkauft oder halt eine Kooperation mit Aldi. Es gibt ja auch durchaus auch international größere, die da reingehen. Und es ist immer die Frage am Ende, wie ist die Definition von Gewinn? Ich glaube schon, dass es viele gibt, die monetär, also im Kontext des Verdienst, da ganz gut rausgehen. Und also die machen einfach diese einmalige Sache, müssen sich nicht so viel kümmern, haben einen Kooperationspartner, der recht bekannt ist. Also die meisten Influencer-Getränke macht ja die gleiche Firma, die jetzt auch ein bisschen übrigens im Ballaststoffmarkt unterwegs sind mit einem eigenen Produkt. Auf jeden Fall gehen die dann relativ schnell in den Markt, verdienen ja ganz gut Geld. Und gerade zum Beispiel Capital Bra hat ja auch durchaus auch sehr große Stückmengen verkauft. Und danach verschwinden die aber wieder. Und ich fand es damals halt immer schade, dass keiner von denen sich getraut hat, den Markt mal ein bisschen anders zu denken oder dass die nicht hingegangen sind und gesagt haben, ey, wir haben hier wirklich eine revolutionäre Idee, lass uns mal wirklich versuchen, was komplett Neues zu machen oder anfristig was Gesünderes zu machen. Und das sind ja auch keine Produktexperten und vielleicht wissen die auch gar nicht so, was man machen könnte, sondern denen wird halt gesagt, ey, du hast hier die Chance, ein eigenes Produkt aufzubauen, dein Produkt steht im Handel, ist das cool? Ich glaube, das finden auch viele toll, wenn sie natürlich ihr eigenes Produkt im Supermarkt stehen haben. Sag mal, wer würde das nicht toll finden? Und dann lockt ein bisschen das Geld. Aber ich finde es halt zumindest schade, dass viele nicht ihre Reichweite genutzt haben, um wirklich mal was komplett Neues zu machen, sondern dann irgendwie ein Eistee oder eine Cola oder irgendwas anderes, was aber irgendwie sich nachhaltig wahrscheinlich nicht durchsetzen wird. Bei aktuell Montana Black, also Gönnergy, wird es halt sehr spannend, weil die ein bisschen anderen Weg gegangen sind und auch sich bis jetzt ganz gut im Markt halten. Aber auch die müssen sich ja immer noch beweisen, dass sie in 5 Jahren auch noch da sind. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Getränkemarkt ist super hart umkämpft. Es kann sein, dass es in dem einen Jahr 50 Millionen Umsatz dreht, im nächsten Jahr 5 Millionen, im dritten Jahr ist man weg. Also auch die Kunden vergessen ja einen relativ schnell und trauern dann auch nicht hinterher. Und die großen Player am Markt sind auch da und die kämpfen sich ihre Plätze noch wieder zurück, sobald die Nachfrage ein bisschen nachlässt. Also ja, also ich denke, einige von denen sind zufrieden mit dem, was sie da verdient haben, aber wirklich nachhaltig was aufgebaut hat leider bis jetzt nicht wirklich jemand.
Ja. So, ihr habt dann, das klang ja jetzt schon ein paar Mal an, einen Shift gemacht von dem Energy Drink zu einem Getränk, was sich stark auf Ballaststoffe fokussiert. Wie kam es dazu? Warum ist das auch aus deiner Sicht der bessere Weg?
Das lief eigentlich schon die ganze Zeit parallel, aber mit Ballaststoffen ein Getränk zu bauen, ist relativ kompliziert. Zudem das Ziel war, die Ballaststoffe nicht einfach nur da rein zu tun, sondern am besten sollen die auch noch ein bisschen zum Geschmack positiv beitragen, zur Sensorik und das gesamte Getränk einfach aufwerten. Mhm. Und wenn man über das Thema Gesundheit redet, dann muss man insgesamt sagen, dass man um Ballaststoffe eigentlich nur schwer herumkommt, aber das Thema ist in Deutschland halt noch recht unbekannt. Aber Ballaststoffe haben halt auf diverse gesundheitliche Parameter positiven Einfluss. Also auf die Verdauung, das ist so das, was die meisten kennen, auf das Darmmikrobiom, aber eben auch auf ganz, ganz viele andere präventive Marker, also Typ 2-Diabetes, Risikosenkung, Blutdruck, teilweise Brustkrebs und Darmkrebsrisiko und auf, wie gesagt, diverse Zivilisationserkrankungen, Übergewicht und so weiter und so weiter. Und für mich ging es immer darum, hey, wirklich zu schauen, wie kriegen wir einen Mehrwert in die Dose und sich aber auch zu differenzieren von anderen Getränken. Als Beispiel unsere Süßungsmatrix war komplett anders, ist sie bis heute. Also die Süße ist komplett pflanzenbasiert, aber trotzdem zuckerfrei. Die Ballaststoffe spielen ja mit eine Rolle. Und Co. Und wir hatten zwar diesen Energy Drink und diese Energy Drink Alternative, aber das war halt trotzdem sehr, sehr wissenschaftlich. Also damit man das wirklich verstanden hat, wo ist der Unterschied von unserer Energie zu der Energie aus Zucker und von der Koffeinwirkung, das ist halt sehr schwer. Und das ist natürlich auch, verstehe ich auch, für den Konsumentinnen und Konsumenten sehr schwierig, da jetzt irgendwie Studienverständnis zu haben. Das ist sicherlich für Sportler, für eine gewisse Zielgruppe super interessant, solche Getränke. Aber es ging ja immer darum, der großen Masse eine Alternative zu bieten im Getränkeregal. Mhm. Und da bin ich relativ schnell eben auf dieses Ballaststoffthema gekommen und eben auf das Thema einer anderen Süßungsbereitstellung. Das haben wir eben dann versucht zu kombinieren. Und das hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Da war das Startup eben schon 1,5 Jahre alt, als das Produkt dann so langsam fertig wurde und man eben schon eine gute Süßungsmatrix dann mit Ballaststoffen hatte. Aber wir hatten dann ja das Thema, dass wir noch ein Startup sind, was nicht so viel Geld hat und auch wenig Marketingbudget. Und wie gesagt, Ballaststoffe damals kannte fast niemand. Da ist man zu einem Getränkeinkäufer gegangen bei einer großen Handelskette. Der hat gesagt, boah, Ballaststoffe, ich weiß nicht. Kennt ja nicht wirklich jemand, ob das funktioniert. Und wir hatten ja immer noch ein Unternehmen namens Bellergy. Das heißt, irgendwie muss man schon Energy Drink sein. Aber irgendwie wollten wir auch was mit Ballaststoffen machen. Und dann haben wir es halt versucht zu kombinieren, indem wir dann eben den Namen gelassen haben, weil wir uns auch kein Brand-Switch dann getraut haben und auch zu wenig Power dafür hatten und haben dann eben Ballaststoffe da reingepackt und haben diese Ballaststoffe eben dann mit Koffein und anderen Inhaltsstoffen kombiniert, um erstmal nicht so große Hürden zu haben und auf dem Bestehenden weiter aufzubauen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Und dann springen wir quasi jetzt mal zu dem Asset-Deal, der dann passiert ist. Was war, also vielleicht erstmal zur Erklärung, was ist das eigentlich? So, fangen wir erstmal so an.
Also ein Asset-Deal, das ist sowohl im Startup-Bereich üblich als auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel mein Fitnessstudio, was ich 2019 verkauft habe, habe ich auch per Asset-Deal verkauft. Das kann man sich eigentlich so vorstellen, die Hülle bleibt bestehen, die geht nicht über, sondern es wird nur etwas rausverkauft. Also bei uns war es dann zum Beispiel auch so, dass die Bellergy GmbH bestehen blieb und die ist jetzt gerade in Liquidation, sondern dass eigentlich der gesamte Inhalt rausverkauft wurde. Das muss man sich so vorstellen, als wenn man eine Eiweißdose hat Und der Käufer kauft dann das Eiweiß, denn das ist ja das, was ihn interessiert. Die Dose, da sagt er aber, boah, die brauche ich gar nicht, denn ich habe eine eigene Dose, die behalt mal. Mhm. Und das hat natürlich Vorteile, es hat auch ein paar Nachteile, ist gar keine Frage. Aber die Vorteile sind natürlich, dass die gesamte Gesellschaft nicht übertragen wird und auch als paar Beispiele so ein paar laufende Verträge oder irgendwelche Eltverpflichtungen oder was auch immer noch in der Gesellschaft da so noch drin ist, sondern das ist natürlich ein bisschen schneller machbar. Auch die gesamten Prüfungen, die damit verbunden sind. Und gerade bei uns sollte es jetzt eben darum gehen, im letzten Jahr 2025, dass der gesamte Prozess, der war eben auf Speed aufgerichtet. Wir hatten sehr kurze Verhandlungsdauer und dann waren wir uns ganz schnell in der Vision und Mission klar. Also die Quality Group und Betterji. Und dann haben die ihnen auch gesagt, so ey, wenn es nach uns geht, machen wir das Ganze zum 1.6. Und das war im April. Also es war nicht mehr viel Zeit. Und dann ist natürlich auch klar, dass man auch nicht Zeit hat, dass dann irgendwelche Anwälte irgendwie monatelang da komplette Prüfungen machen, sondern dann wurde gesagt, okay, wir machen den Asset-Deal. Im Rahmen des Asset-Deals eben die relevanten Dinge, das heißt die Rezepturen, die Mitarbeiter, die gesamten Entwicklungen, also der relevante Anteil der Gesellschaft wurde dann eben rausverkauft an die Quality Group.
Mhm. Für die Investoren, die ihr dann auch noch hattet oder schon hattet, was hat das dann bedeutet?
Also die Investoren, mit denen musste man dann natürlich, also es wurden Verhandlungen mit denen ja auch gemacht, auch über den Kaufpreis und Co. Und wir hatten ja schon durchaus recht viele Investoren. Wir hatten ja auch schon also Series A, B und C hinter uns da mittlerweile, weil wir auch in einem Markt unterwegs waren, der durchaus Geld erfordert. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass die Investoren zwar dann schon mal Geld bekommen, aber natürlich muss die Gesellschaft erstmal liquidiert werden, damit man dann weitere Gelder ausschütten kann und so weiter. Das heißt, es fließt nicht sofort das gesamte Geld. Auch die Investoren verkaufen ja nicht ihre Anteile, sondern die Investoren behalten ihre Anteile an der GmbH. Mhm. Die GmbH bekommt dann Geld, also die GmbH wird dann vermögend und dann muss man natürlich gucken, okay, was macht man mit dem Geld? Und natürlich war es dann auch bei uns so, dass wir die GmbH dann in die Liquidation geschickt haben, auch quasi, weil der gesamte, was eigentlich faktisch ein Unternehmensverkauf war, nur eben ohne Hülle. Und die Liquidation läuft ja auch immer noch. Also der Verkauf war ja erst Mitte letzten Jahres. Und das heißt aber auch, dass die Investoren das Risiko eben mittragen müssen, dessen, was mit Asset verbunden ist, weil die GmbH ja noch bestehen bleibt und dass das Geld eben teilweise ein bisschen verzögert kommt und man natürlich auch noch ein bisschen Arbeit hat. Also gerade der Liquidator, das bin ich als ehemaliger Geschäftsführer. Ja. Aber das ist eben schon so, dass natürlich Investoren das nicht als Best-Case-Szenario finden, sondern die Investoren haben es natürlich am liebsten, okay, ich verkaufe meine Anteile, bin meine Anteile los und kriege Geld. Sondern, dass man die natürlich ein bisschen davon überzeugen muss. Aber das war bei uns relativ schnell machbar, weil die Investoren auch gesagt haben, hey, ist ein cooler Partner, ist ein super tolles Unternehmen, ist eine tolle Chance für das Startup. Und der Deal insgesamt eben auch fair war in meinen Augen. Und dann haben die eben relativ schnell gesagt, ja, ist das nicht perfekt mit dem Asset-Deal, aber wir tragen das mit.
Mhm. Für dich als Gründer oder auch Geschäftsführer von der Betterji bedeutet das jetzt aber auch, du bist angestellt in der Quality Group.
Genau.
Oder welche Rolle hast du dort genau?
Genau, ich bin angestellt, genauso wie mein komplettes Team. Wir arbeiten aber, ich sag mal, dafür, dass wir ein sehr großes Unternehmen sind mit über 1000 Mitarbeitern und Co., schon relativ autonom. Ich selber arbeite komplett in diesem Projekt, leite das natürlich auch so ein bisschen mit, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die da noch mit involviert sind. Und jetzt bin ich quasi wieder ein bisschen im Angestelltenverhältnis, aber das Angestelltenverhältnis kann man gar nicht mit dem vergleichen, was ich zum Beispiel früher aus der Fitnessbranche kannte oder anderen. Das heißt, wir haben sehr viel Verantwortung für das Projekt. Auch mein Anführungsstrichen direkter Vorgesetzter Nico, also der Chef der Produktentwicklung, der damals auch den gesamten Deal extrem mit vorangetrieben hat. Also die Zusammenarbeit mit ihm ist so toll, wie man sich das auch nur hätte träumen können. Und das ist für mich kein klassisches Angestelltenverhältnis. Ich agiere auch weiter so wie ein Selbstständiger. Ich bin auch weiterhin noch selbstständig. Ich habe immer noch ein paar andere Projekte, von denen die aber auch wissen, das ist kein Geheimnis. Ich arbeite immer noch im Gesundheitsbereich, in verschiedenen anderen Dingen, habe auch so ein paar Startup-Ideen und Themen, die ich noch so ein bisschen mehr vorantreibe. Aber das übergeordnete Thema und das Wichtigste natürlich, dass wir Fizzy aufbauen und groß machen und sowohl das ehemalige Betterji-Team, mein Team und ich haben da einen relevanten Anteil und das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach sagt, okay, man verkauft das Ding jetzt und die sollen das mal groß machen, sondern das ist genauso mein Baby noch, wie es immer war. Und das versucht man jetzt richtig groß zu machen. Das macht richtig Spaß.
Wenn du auf die Verhandlung zurückblickst, das ist ja auch eine Situation, die viele Gründer dann zum ersten Mal, also gerade vor allen Dingen die Exit-Verhandlungen, also natürlich, man erlebt die ersten Verhandlungen vielleicht mit einem Business Angel, wenn es darum geht, Beteiligung und so weiter. Aber dann, wenn es dann um den Exit geht, was waren aus deiner Sicht so die härtesten Themen? Und vielleicht welche Tipps hast du auch für andere, die dann in eine ähnliche Situation kommen, gut zu verhandeln?
Also jetzt rückblickend betrachtet ist man natürlich immer schlauer, aber zumindest in der Situation. Erstens, ich glaube, zumindest bei uns war es so, dass man immer auch die ganze Zeit ein gutes Gefühl haben muss, dass das der passende Partner ist und dass man das Richtige macht. Also gerade wir neigen ja in Europa auch immer ganz schnell dazu, einen Exit zu feiern. In den USA gibt es das natürlich auch, aber da werden ja viele Unternehmen dann aber auch von den Gründern bis zum Ende komplett begleitet. Und man muss sich halt immer fragen, okay, will ich jetzt überhaupt diesen Exit machen oder nicht? Ich glaube, das ist schon mal vorweg ein ganz wichtiger Aspekt. Und bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir die ganze Zeit nicht einmal das Gefühl hatten, als wenn unser Verhandlungspartner, also die Quality Group, One Nutrition in dem Fall explizit, irgendwie uns was Schlechtes will, sondern es war extrem freundschaftlich, wirklich auf Augenhöhe und konnten über alle Themen offen reden. Einmal über die Themen, die auch meine oder unsere Investorinnen und Investoren eingebracht haben, aber eben auch Themen, die Quality Group eingebracht hat. Und was zumindest bei uns der Fall war, könnte, glaube ich, viele betreffen. Ich war ja Geschäftsführer der Bellergy GmbH, habe aber mit meinem zukünftigen Partner, Arbeitgeber und quasi Unternehmen verhandelt, mit denen ich die Vision und Mission weiter vorsetzen will. Das heißt, man steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und da habe ich dann zum Beispiel nach den ersten Verhandlungen, die ich noch alleine geführt habe und wo das dann immer konkreter wurde, dann aus dem Investorenkreis kamen dann zwei unserer Investoren dazu, die auch sehr erfahren waren, auch in Verhandlungsführung und Co. Und die sind dann in einige Gespräche mit der Quality Group mit reingegangen, als Stellvertreter der anderen Investoren und Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil nicht, dass es dann am Ende heißt, ja, André hat das irgendwie schlechter verhandelt und dafür irgendwelche anderen Deals gemacht oder wie auch immer, sondern dass er einfach für beide Seiten fair ist. Weil auf der einen Seite will man natürlich nicht seinen zukünftigen Partner verärgern und auf der anderen Seite, was ist bei mir so, dass man ja auch eine gewisse Dankbarkeit seinen bisherigen Partner hatte und die einem ja auch vertraut haben mit deren Investment und dass man am Ende ja beide Seiten so zufriedenstellen will. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man nicht alles alleine macht, sondern dass man sich halt Hilfe sucht im Rahmen der Gesellschaft da oder im erweiterten Kreis oder externe Partner, die einem da helfen und aber eben auch mit seinem zukünftigen Partner immer super fair umgeht und auch da schon mal so das erste Teambuilding quasi startet. Mhm.
Wesentlicher Punkt ist aber sicherlich auch immer der Preis in solchen Verhandlungen. Wie hast du da so das Gefühl gehabt, okay, da oder auch den Weg eingeschlagen, da zu einem Ausgleich, weil du hast es ja gerade beschrieben. Ne? Auf der einen Seite geht es ja auch darum, dass euer Getränk, eure Mission, eure Vision beim neuen Unternehmen weitergeführt werden kann. Gleichzeitig natürlich alle, die bisher unterstützt haben, du aber im Endeffekt ja auch als Gründer, ne, da schon viel Energie, Arbeit, auch Geld reingesteckt hast, dass es da zu einem guten Ausgleich kommt der Interessen. Weil die einen wollen vielleicht natürlich möglichst viel, die anderen möglichst wenig bezahlen und irgendwo dazwischen trifft man sich ja dann.
Genau, der erste Preis oder grob die erste Preisrichtung, den ersten Anker, den haben auch wir geworfen. Ich glaube, das war einfach sehr wichtig, dass die Gegenseite das verstehen kann. Also, dass man nicht einfach irgendwelche Zahlen sich ausdenkt. Es gibt natürlich mal so Verhandlungen, wo Unternehmen sehr einfach hoch bewertet werden aufgrund irgendwelcher Rahmenbedingungen und Konstellationen, wo es das gibt. Aber bei uns hatten wir zumindest den glücklichen Fall, dass wir sehr gut herleiten könnten, okay, das ist so ein Preis, in solche Richtung stellen wir uns das vor. Mhm. Das haben wir damals unter anderem auch basierend auf bisherigen Investments, also wie viel Geld haben wir im Unternehmen, wie ist so Renditeerwartung unserer Investoren, damit die das auch recht schnell mitmachen, weil diese gesamten Verhandlungszeiträume, das waren ja nur so 6 bis 8 Wochen im Kern, da mussten wir die Bremer Aufbaubank, also wir hatten eine stille Beteiligung quasi von der Wirtschaftsförderung, die musste auch noch gelöst werden, weil musste noch Geld zurückgezahlt werden, was eigentlich noch regulär länger gelaufen wäre. Das heißt, man hatte so verschiedene Shareholder und wusste ja, okay, was will jeder, damit jetzt am Ende das ein reibungsloser Deal wird. Und dann konnte ich das relativ gut herleiten, konnte der Quality Group das präsentieren, auch sehr transparent. Das ist die Erwartungshaltung, die Richtung müsste es gehen. Da hat die Quality Group dazu ihre Meinung gesagt. Dann ging es da einige Runden ein bisschen hin und her. Am Ende des Tages ging das sogar deutlich schneller, als ich selber gedacht hätte. Auch deutlich reibungsloser, als ich selber gedacht hätte. Und ich glaube, da war es wirklich ganz klar vom Vorteil, dass wir wirklich in der Vision und Mission so stark einig waren, dass es wirklich nur darum ging, okay, wie mache ich das Ganze? Aber wir wollten eben alle auch super, super schnell das Ganze über die Bühne bringen. Also in diesen 6 bis 8 Wochen, weil wir eben das ganz klare Ziel hatten, in dem gleichen Jahr, also 2025, noch das Produkt auf den Markt zu bringen. Und dadurch, dass wir uns allen anderen Sachen so einig waren, war am Ende das, ich sag mal, die Preisverhandlung zwar ein Faktor, aber sie war auf jeden Fall überwindbar. Und das Gefühl hatten wir da von Anfang an. Ich glaube, da hilft es halt sehr, sehr stark, wenn man sich in der Grundvision einig ist. Und dann eben, wie gesagt, neutrale Punkte zum Herleiten des Preises.
Jetzt hast du es ja schon gesagt, ihr seid dann in den Konzern rübergegangen, ihr habt auch gelauncht. Jetzt verglichen mit eurer Startup-Zeit, was ist der Unterschied im Vergleich zu früher und was ist vielleicht aber auch gleich?
Also der Hauptunterschied, was ich immer ganz gerne anbringe, ist, dass wir und ich zumindest keine Pakete mehr packen müssen, die Hälfte des Arbeitstages, weil wir haben natürlich hands-on super viel selber gemacht, auch um Kosten zu sparen, um die Gesamtkosten niedrig zu halten und bis zum letzten Tag, sogar glaube ich noch 2 Tage nach dem Exit, weil wir noch so einen Restabverkauf gemacht haben, haben wir teilweise Pakete gepackt und das sehr, sehr lange, war ein sehr relevanter Teil des Arbeitstages. Solche Dinge müssen wir natürlich nicht mehr tun. Und das gesamte Zusammenarbeiten hat sich natürlich auch verändert. Wir sind jetzt in einem Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern, mit über 1 Milliarde Gesamtumsatz in der Company. Und natürlich hat man da auch andere Rahmenbedingungen. Also man hat Teams, mit denen man zusammenarbeiten kann, man hat sehr gute Fachabteilungen, mit denen man zusammenarbeitet. Man hat also auch viel mehr Meetings als vorher, man hat mit viel mehr Leuten Kontakt. Das hat sich natürlich massiv geändert, aber auch in Sachen Qualitätsmanagement und Co. Also sind ganz, ganz viele neue Ebenen dazugekommen, die es vorher nicht gab. Aber eins ist gleich geblieben, dass wir alle hands-on an dem Projekt arbeiten, dass wir da komplett unsere Meinung vertreten können, dass wir das Projekt auch leiten können, im Rahmen natürlich immer der Gesamtbrand. Also natürlich können wir jetzt nicht plötzlich sagen, okay, wir finden die Farbe lila toll und machen jetzt plötzlich alles in lila, wenn es muss irgendwie auch zum Monotischen passen. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir noch sehr, sehr viele Freiheiten und können echt toll autonom Sachen umsetzen. Und insofern ist es für mich auch immer noch Startup-Denken. Also ich denke immer noch, okay, was kostet was, auch wenn wir deutlich mehr Geld zur Verfügung haben und was macht Sinn und auch wie wir arbeiten. Und es hat sich echt nicht so viel geändert zu vorher, aber es ist alles größer geworden und ein paar negative Sachen sind weggefallen und ein paar Meetings sind dazu gekommen.
Mhm. Thema Geschwindigkeit wäre so ein Thema, wo ich vielleicht im ersten Moment drüber nachdenken würde, ne? Ob das jetzt, ob ihr genauso schnell seid wie früher, auch in der Entscheidung. Aber vielleicht nochmal eine Frage, weil du es ja gerade am Anfang dieses Thema in den Handel kommen und ne, damals eure Herausforderung, da erstmal die Stückzahl produzieren zu müssen, da kann ich mir schon vorstellen, ist es jetzt ein großer Hebel und ganz anders.
Definitiv. Also gerade darin, also ich glaube, wir sind uns als Unternehmen natürlich für Influencer-Marketing sehr bekannt, weil wir eine der stärksten Influencer-Brands sind in Deutschland und Europa. Aber auch unser Commercial-Team, so heißen die Kolleginnen und Kollegen bei uns, machen einen super, super Job. Und das, mit denen hatte ich auch einen richtig tollen Auftakt. Und die hatten mich letztes Jahr, da waren wir kurz vor Launch nach Leipzig eingeladen. Dann hatten die so einen Teamtag mit dem gesamten Commercial-Team, also Außendienst und teilweise Innendienst, also Key-Account-Management und Field-Außendienst. Und da durfte ich dann den Fisi präsentieren. Wurde richtig toll aufgenommen. Es war eine richtig, richtig krasse Dynamik da in Leipzig und das gesamte Team, wie die jetzt da agiert haben und wie die sich gefreut haben, eben ein neues Produkt auf den Markt zu bringen und mal ein Ergänzungsprodukt zu den Proteinprodukten. Und diese Kolleginnen und Kollegen machen halt echt einen Mega-Job. Und das zeigt sich auch jetzt, bei wie vielen Händlern wir gelistet sind, direkt im ersten Jahr, wie stark die Abdeckung in Deutschland ist. Also wir haben ja das ganz klare Ziel, und das sieht auch sehr gut aus, dass wir es erreichen, dass wir nahezu in jeder großen Supermarkt-Handelskette, in jeder Drogerie und Co. gelistet sind in diesem Jahr. Und das Fisi einfach im Getränkeregal, was ein komplett neues Regal ist auch für unser Unternehmen, ja, also für Monotrition, einfach einen ganz normalen Platz einnimmt wie die etablierten Player. Und das haben wir super schnell erreicht. Und das sind natürlich Dinge, die man als Startup einfach fast nicht oder utopisch sind zu erreichen.
Mhm. Influencer ist noch ein Stichwort. Und die Frage muss ich natürlich stellen, weil Monotrition natürlich super eng mit Christian Wolf auch verbunden ist. Welche Rolle spielt er quasi für euch oder im Unternehmen, Unterstützung, Ratschläge, Tipps?
Also öffentlich bekannt, und das kann ich auch wirklich nur bestätigen, also Christian hat ja im Unternehmen keine aktive Rolle. Er ist natürlich da, und ich hatte ja auch mein erstes Gespräch mit ihm, und er ist natürlich auch, gerade was das Thema Influencer-Marketing angeht, auch ein richtig starker Vorreiter bei Monotrition, das, was man ja auch öffentlich sieht, und ich glaube, er ist da für viele Influencer auch ein starkes Vorbild, wo sie sich quasi anschauen können, okay, wie erklärt er das Produkt und wie macht er das und das, wie erklärt das Thema Ballaststoffe, das Thema Protein, und es ist, glaube ich, dahingehend super, super wertvoll, aber im Unternehmensalltag spielt er eigentlich keine Rolle, ne? Also ich respektiere extrem, was er aufgebaut hat und Co., aber das ist wirklich so, was öffentlich gesagt wird, er hat keine aktive Rolle im Unternehmen, er hat aber natürlich immer noch einen größeren Einfluss mit dem, was er bei Social Media macht und mit sich als Person, und natürlich, ich habe auch seine Nummer, wenn ich jetzt eine konkrete Frage hätte oder ich hätte ein anderes Problem, dann kann ich ihm auch, denke ich mal, jederzeit schreiben. Aber bis jetzt haben wir das meiste immer so hinbekommen. Ja. Und ich werde bestimmt noch ein paar Videos mit ihm drehen, weil am Ende des Tages verfolgen Christian und ich ja auch die gemeinsame Mission, das Thema Ballaststoffe zu erklären und groß zu machen, neben dem Thema Protein, Weight Management, Gesundheit insgesamt. Das sind ja Dinge, die uns beide antreiben und wo wir starke Parallelen haben.
Mhm. André, du blickst ja jetzt auf schon eine ziemlich lange Erfahrung als Gründer, Selbstständiger und Unternehmer zurück. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten, auf dieser Reise vielleicht anders zu machen, damit es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen einfacher, ein bisschen reibungsloser, ein bisschen schneller geht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich noch nie wirklich so drüber nachgedacht. Also am Ende des Tages bin ich eigentlich immer so jemand, der nichts bereut. Es gab super viele anstrengende Situationen, es gab auch super viele tolle Situationen. Aber insgesamt, also ich bin sehr, sehr risikofreudig, was viele Dinge in meinem Leben angeht. Und vielleicht ist da manchmal so 10% weniger gar nicht mal so verkehrt, weil da bin ich, glaube ich, immer noch deutlich über Durchschnitt, was viele meiner Projekte angeht. Aber insgesamt jetzt auch, was Bellagy angeht, glaube ich, sollten wir da sehr glücklich sein, wie es gelaufen ist. Und ich würde es auch jederzeit wieder so machen, weil es einfach von der Vision und Mission super wichtig ist, einfach im Getränkeregal was zu verändern. Ich glaube, man könnte auch nie sagen, okay, die eine Entscheidung hätte es jetzt so viel anders gemacht. Mhm. Weil am Ende des Tages waren wir jetzt irgendwie dann doch erfolgreich und wir haben jetzt die Chance, das wirklich groß zu machen. Und darum ging es ja eigentlich. Und ich glaube, ohne diese ganzen negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch teilweise im Kontext meiner Selbstständigkeit, habe ich auch Dinge erlebt, die man nicht erleben will, mit wirklich Wirtschaftsbetrügern und ganz vielen anderen Dingen, wo ich auch teilweise sehr viel Geld verloren habe, was ich vorher niemals gedacht hätte, dass mir sowas passiert, weil was sowas angeht, bin ich schon vorsichtig und ich arbeite viel mit Leuten zusammen, die ich sehr lange kenne. Aber unterm Strich hat das trotzdem alles zu dem Punkt geführt, wo man jetzt ist. Und deswegen würde ich erstmal pauschal sagen, ich würde meinen Jüngeren, ich glaube ich, gar nichts raten, weil ich dann wahrscheinlich Dinge in irgendeine Richtung vielleicht beeinflussen würde, mit komplett anderen Ausgang, vielleicht besseren Ausgang, vielleicht aber auch nicht. Da wir aber erfolgreich waren unterm Strich und vor allem, wie gesagt, unser Baby groß machen können, glaube ich, würde ich da nichts raten.
Auch eine spannende Antwort auf die Frage. Jetzt ist aber auch so, dass wir die großen Dinge eigentlich nie alleine erreichen. So, insofern, was war für dich besonders wertvolle Unterstützung auf eurer Reise? Vielleicht Personen, Netzwerke, irgendwo oder auch eine Weiterbildung. Was würdest du sagen, war besonders wertvoll und hat dich auch wirklich vorangebracht? Und euer Unternehmen?
Genau, also eine Sache, das ist für mich eine der relevantesten Dinge, die man als Geschäftsführer von einem Startup machen muss, ist wirklich Netzwerken. Also unser einer Gesellschafter, Investor, einer von denen hat, denke ich, immer etwas sehr, sehr Schlaues mal gesagt, wirklich nach dem Geldraisen ist vor dem Geldraisen, das sagt nicht nur er, sagen ja auch noch andere. Und es ist halt immer gut, ein Netzwerk zu haben, wo man notfalls, wenn doch mal sich eine Chance ergibt oder wenn doch mal irgendwas anders läuft als gedacht, darauf zurückgreifen kann, und super, super viel Zeit ging wirklich da dahin drauf, aber im positiven Sinne, zu Veranstaltungen zu gehen, mit Freunden zu netzwerken und Co. Und dadurch habe ich wirklich auch Personen kennengelernt, die bis heute oder mittlerweile wirklich mit meinen engsten Freunden sind, mit denen ich jetzt andere Unternehmungen teilweise mache oder andere Dinge plane oder einfach sonst teilweise mal eine schöne Zeit erlebt. Und diese Personen haben teilweise auch dazu geführt, dass wir Investoren kennengelernt haben. Also wir hatten am Ende wirklich sehr, sehr finanzstarke Investoren drin, die sogar teilweise gesagt haben, wo dann Excel-Verhandlungen anstanden, so, ja, wie viel Geld bräuchten wir denn, damit wir es einfach jetzt komplett alleine machen? Und da waren dann wie zweistellige Millionenbereiche im Raum und Co. Mhm. Netzwerk war ein super relevanter Faktor und natürlich aber auch das Relationship Management mit den Investoren, mit seinen Partnern, auch hier in Bremen, die Bremer Aufbaubank, Status Bremen, mit denen hatten wir ein super tolles Verhältnis und auch in schweren Zeiten sind die immer zu uns gestanden, weil die einfach immer an uns geglaubt haben, auch wenn es ganz oft mal nicht gut aussah, haben die auch gesagt, ey, wir versuchen alles möglich zu machen und diese Zusammenarbeiten und die Netzwerkpflege und aber auch die zwischenmenschliche Pflege mit allen Personen, mit denen man so Kontakt hat, selbst Geschäftspartner, Entwicklungspartner, egal mit wem es ging, einfach immer. Also wir hatten ganz oft dann wirklich tolle Situationen, wo sich Freundschaften ausentwickelt haben und diese Freundschaften haben, glaube ich, schon sehr, sehr relevant auch zum Erfolg beigetragen und dass wir es über die Zeit geschafft haben und in den Exit.
Dann vielleicht an dieser Stelle, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, du bist ja auch kommt ja aus Bremen da oben, von daher Grüße an Jan Wessels, der ja da auch mit Bremen Startups ein super Netzwerk aufgebaut hat, dort viel unterstützt und ja auch dich mir empfohlen hat für den Podcast. Insofern schöne Grüße und vielen Dank dafür.
Genau, und auch Jan ist zum Beispiel auch einer von denen, die man diesen Personenkreis mit aufzählen kann. Ne? Also auch was solche Menschen, also es wird wahrscheinlich nicht in jeder Stadt einen Jan geben, auch wenn es gut wäre. Ihr macht ja auch super viel Arbeit in dem Kontext, also sowas alles zu nutzen, diese Plattform, die es wirklich gibt. Ja. Man kann immer denken, ja, bringt das wirklich was? Also aus unserer Sicht muss man wirklich ganz klar sagen, ja, das bringt was.
André, du bist bei Ernährung und Sport sicherlich super aufgestellt. Jetzt aber trotzdem, was geht bei dir vielleicht im Alltag dann trotzdem als erstes schief? Also wo du dann merkst, Mist, dass ich das jetzt weggelassen habe oder das gemacht habe. Also wo klappt es bei dir auch dann vielleicht nicht optimal?
Im Kontext der Gesundheit?
Ja.
Also definitiv, das ist auch kein Geheimnis, da rede ich auch öfters drüber und das ist auch bei meinen Freunden und meiner Familie sehr bekannt, dass ich auf jeden Fall viel zu wenig schlafe, weil ich mache immer noch ein paar Side-Projekte oder habe ja auch noch die Liquidation von Bellagy und habe noch ein bisschen meine Selbstständigkeit, aber natürlich ist mein Abstandmeister Fokus auf Physi, aber insgesamt Regeneration, Stressmanagement. Und das Thema Schlaf ist etwas, wo ich auf jeden Fall noch nach Luft nach oben habe, was jetzt aber auch Step-by-Step besser wird, gerade nach der Exit-Zeit, wo man auch so ein bisschen mehr durchatmet. Ich habe seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mal irgendwie 2 Wochen Urlaub gemacht. Das steht dieses Jahr auf jeden Fall mal an. Und ich kenne die ganzen Theorien. Ich beschäftige mich damit auch sowohl in der Forschung, im Kontext meiner Doktorarbeit, dass auch Stressen ein Teil dessen und mache dazu ja Vorträge, auch wenn jetzt gerade ein bisschen weniger als früher. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich die nächsten Jahre definitiv verbessern muss und verbessern werde.
Wenn du an so einen typischen Arbeitsalltag von dir denkst oder so einen typischen Arbeitstag, womit bist du abends öfter unzufrieden, wenn du dann auf deinen Tag zurückblickst?
Also es gibt ja auch so einen Leitsatz, Leben ist das, was passiert, während man Pläne macht. Und das ist eigentlich mein Arbeitsalltag immer noch so, dass ich mir eigentlich vor oder einen perfekten Tag für morgen plane und dann passiert aber irgendetwas, wo man dann irgendwie schnell agieren muss. Und da geht halt immer noch recht viel mal schief, ne? Weil unser Projekt ist immer noch nicht so im Boot, wie wir es jetzt wie wir das jetzt vielleicht uns wünschen würden in einer optimalen Welt, weil das Projekt einfach sehr groß, sehr schnell hochgezogen wurde, was aber normal ist. Ne? Also gerade Qualitätsmanagement haben wir höchste Ansprüche und Co. Und da müssen wir einfach sehr, sehr viel erfüllen. Das sind halt so Dinge, wo ich jetzt noch merke, okay, da müssen wir noch viel, viel nachschärfen. Aber übergeordnet, glaube ich, ist das alles lösbar und wir kriegen alles gemanagt und kriegen auch alles am Ende des Tages immer hin. Aber es gibt natürlich auf dem Weg dahin ganz oft mal Tage, wo man denkt, boah, heute hat gefühlt gar nichts geklappt und das hat nicht geklappt. Oder man hat gefühlt unlösbare Aufgaben und damit geht man natürlich nie gerne ins Bett. Aber man muss es abschalten können und morgen besser machen. Und insgesamt bin zwar schon sehr lange selbstständig, aber so Bürokratie ist jetzt nicht meine Hauptstärke. Also bei Quality Group muss ich ja zum Glück nicht die Steuern machen. Aber so im Kontext der Startups oder damals der Selbstständigkeit sind das so Themen, boah, die habe ich echt mal gerne vor mich hergeschoben. Ich habe sie mir gerne mal vorgenommen und dann irgendwie doch ein paar Tage später gemacht. Und das sind auch so Themen, in denen ich auch noch besser werden kann. Aber das ist so, glaube ich, klassisch bei vielen Selbstständigen.
Du hast ja gerade gesagt, du hältst auch viele Vorträge rund um das Thema Ernährung und Gesundheit. Ich habe es ja im Intro angekündigt, dass wir auch zumindest ein paar wichtige Tipps jetzt noch zum Abschluss von dir mitbekommen, wie wir alle fitter werden können oder bleiben oder unser Energiemanagement verbessern. Von daher vielleicht so deine 3 Hacks, die jetzt auch jeder erstmal direkt morgen anfangen könnte umzusetzen, die jetzt also noch nicht ganz so herausfordernd sind, sondern die wir einfach vielleicht auch in den Alltag integrieren können. Was würdest du uns da raten?
Ich glaube, dass das das Entscheidendste ist immer, das ist aber auch wissenschaftlich basiert, dass man einfach Step by Step Sachen umstellt. Das wird man jetzt schon mal gehört haben, aber es geht immer die Frage darum, dass man wirklich genau versteht, was das heißt. Das heißt, wenn ich mir meine Routinen angucke, am Ende des Tages ist der Leitsatz in Gesundheit, Ernährung, Stressmanagement Co. Wir sind das Resultat unserer Routinen. Wenn wir jünger sind, dann prägen uns auch unsere Routinen, aber die Folgen merken wir noch nicht so sehr. Desto älter wir werden, umso mehr prägen uns unsere Routinen, weil unser Körper älter wird, und muss man sich so vorstellen, als wenn man ein Haus baut. Wenn man ein Haus aus hochwertigen Baumaterialien baut, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, und wenn man das sehr gut baut, dass es einfach länger stabil steht und keine Probleme hat. So ähnlich ist es mit dem Körper auch. Am Ende des Tages muss man seine eigenen Routinen reflektieren und schauen, okay, in meinen Routinen, welche Kleinigkeiten kann ich da vielleicht verändern? Also als Beispiel beim Einkaufen, dass man sich vielleicht 1 bis 2 Mal im Monat Zeit nimmt, vielleicht 10 Minuten mehr Zeit beim Einkaufen, einfach mal in Ruhe einkaufen geht, weil man muss ja eh einkaufen. Und dann aber mal guckt, okay, kauft man immer den gleichen Joghurt, der vielleicht 10 bis 15 Gramm Zucker auf 100 hat, kaum Protein hat oder wenig anderen Mehrwert? Oder gibt es vielleicht auch einen Joghurt, als Beispiel auch mit Erdbeergeschmack, der aber einen stärkeren Mehrwert hat? Also vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß, ein bisschen weniger Zucker und so weiter. Gerade in den normalen Supermärkten gibt es super viele Produkte und sehr viele Produkte mittlerweile auch mit Mehrwert. Der durchschnittliche Deutsche kauft, je nach Familiengröße, wie auch immer, so 30 bis 50 Produkte im Supermarkt. Aber ein normaler Supermarkt hat so 10 bis 15.000 verschiedene Produkte. Und dass man einfach wirklich guckt, hey, muss ich immer das eine Brot kaufen oder die eine Pizza oder wie auch immer? Oder gibt es vielleicht auch etwas, was ähnlich ist, mir auch ähnlich gut schmeckt, aber ein Ticken besser ist? Mhm. Das wird nicht sofort dazu führen, dass man abnimmt oder wie auch immer, aber es wird im Laufe des Lebens auf jeden Fall dazu führen, dass man weniger stark zunimmt und insgesamt der Körper eine bessere Verfassung hat. Das ist definitiv der erste Punkt, den man machen sollte. Das Beispiel, wenn ich morgens Brötchen esse, okay, dann isst man weiter Brötchen, aber man verbessert vielleicht den Aufschnitt, man trinkt keinen Kaffee mit Zucker dazu, sondern lässt den Zucker im Kaffee weg und so weiter. Und das führt dann auch zum zweiten Punkt. Definitiv beim Thema Getränke. Getränke sollten keine Kalorien enthalten. Das ist einer der immer noch mit größten Zuckerfaktoren in Deutschland. In 50 Jahren nehmen wir ungefähr eine halbe Tonne Zucker zu uns, also fast 500 Kilo nur über Getränke. Und das ist halt ein Faktor, den man definitiv streichen sollte, weil er gar keinen Mehrwert hat fürs Leben. Und der dritte Faktor ist, es gibt die 30-30-30-Regel. Das heißt, mindestens 30 Gramm Protein pro Hauptmahlzeit, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag und mindestens 30 Minuten Bewegung am Tag. 30 Minuten Bewegung vom Tag sind 2% des Tages, also so gut wie gar nichts. Und da einfach wirklich mit solchen Basics arbeiten. Das sind alles keine Themen, wo man dann sofort 20 Kilo abnimmt, aber die auf Dauer im Laufe unseres Lebens massiven Impact haben auf die Gesundheit. Darauf, dass wir weniger Muskeln verlieren, dadurch, dass unser Körper aktiver ist, Herz-Kreislauf-System und so weiter. Also halbe Stunde Bewegung am Tag oder so 3 Stunden die Woche. Das macht einen Riesenunterschied und das schafft jeder umzusetzen.
Dann noch kurze Nachfrage, weil du hast ja auch bei der 30-30-30-Geschichte gesagt, 30 Gramm waren es, glaube ich, Protein und 30 Gramm Ballaststoffe. Was sind die besten Quellen dafür, damit ich das jetzt, weil es ist schwer zu messen immer, aber wenn ich diese und diese Lebensmittel berücksichtige, dann kann ich eben in meinem Alltag vielleicht auch schon dichter an diese Werte rankommen.
Genau, also bei Ballaststoffen ist es ganz entscheidend, dass es 30 Gramm am Tag sind. Und bei Proteinen ist es mindestens 30 Gramm pro Hauptmahlzeit, weil einfach Protein auch eben etwas gibt. Dann eben Protein auch sehr gut sättigt und in Relation dazu weniger Kalorien hat. Das heißt, wenn man sich sehr eiweißreich ernährt, dann gibt man dem Körper etwas und eben gerät auch weniger stark ins Übergewicht. Das ist ein bisschen komplexer, jetzt ist es einfach runtergebrochen. Aber prinzipiell sollte man natürlich beim Thema Protein darauf achten, dass man nicht sehr fettige Proteinquellen hat. Es gibt natürlich, wie vorhin schon genannt, es gibt so proteinangereicherte Joghurts, die auch sehr gut schmecken. Man kann aber auch mit pflanzlichen Alternativen, mit Soja-Joghurt arbeiten. Auch insgesamt natürlich Sohn oder Hülsenfrüchte und Co. sind eher sehr proteinreich. Dann klassisch natürlich, wer Fleisch isst oder Fisch isst. Fettarmes Fleisch, fettarmer Fisch ist prinzipiell auf jeden Fall machbar. Und natürlich insgesamt, wenn man es nicht schafft, auf seine klassischen Proteinmengen zu kommen, kann man auch mal einen Shake am Tag trinken oder eine Mahlzeit durch einen Shake ersetzen. Das geht natürlich auch. Immer eine Kombination aus einzufinden, ist recht easy. Aber da einfach schauen, was esse ich so grundsätzlich immer viel. Und es gibt mittlerweile wirklich von vielen Sachen durchaus vernünftige High-Protein-Varianten. Einfach euch drauf schauen, kurz auf die Nährwerte gucken, schauen, wie viel Protein habe ich da drin. Und wenn ich dann einfach so ein bisschen proteinreicheren Produktlauf des Tages zu mir nehme, auch vielleicht mal einen Shake trinke, dann komme ich eigentlich relativ schnell auf eine vernünftige Eiweißmenge von ungefähr, am besten so 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist dann schon ganz, ganz gut. Bei Ballaststoffen natürlich Klassiker, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte sind dann auch immer so als Basis. Dann gibt es natürlich jetzt mittlerweile auch Fizzy, alleine mit 10 Gramm Ballaststoffen. Und so ansonsten so weitere Klassiker, Flohsamen, Leinsamen, Chiasamen, das sind alles so Dinge, davon immer unterschiedliche Quellen in den Alltag integrieren. Das heißt auch da wieder typisch, wenn ich einen Joghurt esse, kann ich da super gut mal ein bisschen Leinsamen reinmachen oder ein bisschen Flohsamenschalen oder in mein Müsli oder wenn ich einen Salat habe, da so ein bisschen was drüber streuen oder auf mein Brot mit Tomaten dann noch ein bisschen geschrottete Leinsamen drüber. Also man kann die ja relativ easy in den Alltag integrieren, ohne dass man einen starken Mehraufwand hat.
Wunderbar. Die Schlussfrage für dich. Die Flughöhe jetzt nochmal zu erhöhen. Was würdest du angehenden Gründern, Gründerinnen mitgeben für ihre Reise? Welchen vielleicht Ratschlag, Appell hättest du?
Also ich glaube, es ist immer gut, wenn man ein paar objektive Berater hat, die in einem sagen würden, okay, jetzt solltest du wirklich, wirklich Schluss machen. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Also man sollte sich nicht komplett in etwas verrennen. Sofern das aber niemand sagt und auch niemand sagt oder niemand ganz oft zu einem sagt, ist, glaube ich, das Entscheidendste wirklich, dass man durchzieht. Und also auch bei uns, glaube ich, objektiv betrachtet, hätte es in den letzten Jahren so viele Situationen gegeben, wo man gesagt oder hätte sagen können, ey, es macht keinen Sinn mehr. Wir müssen da jetzt einen Haken hintersetzen. Aber die meisten Startups, man redet ganz viel über diese Erfolgsstories und sieht immer alles toll aus und Co. Aber ich kenne ja auch ganz viele andere Startup-Gründer, die einfach alle sagen, ey, wir wissen einfach echt nicht mehr, ob wir weitermachen sollen oder nicht. Das ist einfach normal. Also man muss sich einfach daran gewöhnen, dass schwierige Zeiten fast der Normalzustand sein können. Muss nicht, aber bei, ich würde schon sagen, vom Bauchgefühl, bei vielen ist es so, dass sie schon sagen, boah, gerade ist hart. Aber es heißt bei weitem nicht, dass Erfolg nicht kommen kann. Man sollte es nicht sich komplett darin verrennen oder auch finanziell komplett darin verrennen. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass es wirklich ein langer Weg ist. Man sollte auch wissen, dass es ganz oft keine Abkürzung gibt, dass man sofort in gesamten Supermarktketten ist, sondern dass man halt schon ein paar Hürden überwinden muss. Aber dass der Erfolg durchaus kommen kann, wenn man da fest dran glaubt und fest drum kämpft. Und dass man nicht so schnell aufgeben sollte.
André, vielen Dank. Viel Erfolg auch bei eurer weiteren Reise. Hast ja auch das Ziel für dieses Jahr schon aus oder eines eurer Ziele ausgegeben, in jedem relevanten Regal zu stehen in Deutschland. Toi, toi, toi. Ich bin gespannt, ob ich dann auch demnächst euer Getränk entdecke. Viel Erfolg weiterhin. Und danke für deine Zeit und die Tipps.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich muss auch wirklich sagen, solche Projekte wie das hier im Kontext Startup super wertvoll. Und deswegen auch nochmal der Appell ganz zum Schluss, nutze es, geht auch mit euch in Austausch, nutze diese Plattform, sehr wertvoll. Wir brauchen sowas einfach noch mehr in Deutschland und noch stärker im Fokus, solche Projekte. Und deswegen ganz, ganz klasse, herzlichen Dank und euch auch alles Gute.
Dankeschön. Ich hoffe, wir konnten dir einige spannende Tipps und Einblicke geben für die Gründung deines Startups, deines Unternehmens, für deine Reise. André könnt ihr natürlich auf LinkedIn finden und auch dort weiterverfolgen, vielleicht auch Rückfragen stellen. Insofern nutzt da auch, wie er es ja gerade gesagt hat, die Kontaktmöglichkeit netzwerkt, weil alleine schaffen wir es in der Regel nicht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da, teil die Folge. Wenn du Themenwünsche hast, schreib uns an podcast@für-gründer.de und ansonsten sage ich bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.